SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Sie macht uns glücklich, stimmt uns traurig oder aggressiv, gibt uns Energie und treibt uns zu Höchstleistungen an, wühlt auf oder regt auf. Die Musik. Fast jeder von uns hat ein Lieblingslied, eine Lieblingsmusikrichtung oder einen Lieblingssänger. Musik berührt uns im tiefsten Inneren, verleitet uns zu Tränen oder macht ganz einfach Hühnerhaut. Psychologen und Mediziner nutzen sogar ihre therapeutische Kraft, können mit Musik Schmerzen lindern, bei Demenzkranken verschüttete innere Erinnerungen zurückholen oder Depressionen heilen. Sie kommt bei jedem von uns völlig anders an. Jede reagiert anders auf Musik, jede hat andere Vorlieben. Doch warum gelingt der Musik uns im tiefsten Inneren zu berühren? Warum berührt ein Musikstück der eine und der andere lässt es völlig kalt? Warum Musik uns berührt? Ein musikalisches Gefühlsbad im Doppelpunkt von der Christine Schultes. Die Sendung ist eine Wiederholung.
Es war einer von diesen wunderschönen lauen Sommerabenden. Vor Jahren weit oben in den libanesischen Bergen in einer riesigen Freiluftarena aus hellen Steinquadern. Nur ein paar Kilometer weiter weg, in der Hauptstadt Beirut, ist fast ununterbrochen geschossen worden. Bürgerkrieg. Es hat nach Meer und Thymian geschmückt. Vor Tausenden von Zuschauern ist sie als winzig kleiner schwarzer Punkt in dieser Arena gestanden und sie hat gesungen. Sie hat mit ihrer Stimme die ganze Arena gefüllt, sich bis ins Herz von dem in der allerletzten Reihe gesungen. Die berühmte Sängerin Warda. Bei den einen Liedern haben alle einfach mitgesungen. Ein Chor von Emotionen. Bei anderen Liedern war es ganz still. Jeder für sich versunken in diesen Melodien. Und am Schluss, nach dem allerletzten Ton, war es für ein paar Hundertstel Sekunden totenstill. Fast andächtig haben die Leute in ihre Richtung geschaut, bis sie endlich realisiert haben, dass es fertig ist. Fertig mit dieser wundervollen Musik. Und nach dem Konzert sind die mehreren tausend Leute still und in sich gekehrt aus dieser mächtigen Arena heimgeströmt. Gehört hat man nur ein Murmeln zwischendurch eine Zikade, die wie für einen Abschiedsgruss nochmal alles gegeben haben. Es war ein magischer Moment. Ein magischer Moment, wo so viele unterschiedliche Leute miteinander erlebt haben. Junge Leute, alte Leute. Glücklich sind sie in dem Augenblick vermutlich alle gewesen. Und das trotz dem Krieg. Sind es die Lieder gewesen? Ist es ihre Stimme gewesen? Woher der Sog, wo alle mitgerissen und verzaubert hat? Dass Töne zu Musik werden, die uns berührt oder aufwühlt, das ist, so nüchtern wie es tönt, der Verdienst von unserem Hirn. Unser Hirn ordnet scheinbar ganz ohne Mühe ein kompliziertes Gemisch aus Schallwellen von einzelnen Instrumenten und Stimmen und merkt sich daraus musikalische Phrasen und Motive. Erst durch das wird aus Lärm Musik. Es sind gerade verschiedene Areale im Hirn, die hier gleichzeitig auf Hochtouren arbeiten. Die Musik kann sogar die Struktur von unserem Hirn verändern. Bei Profimusikern, vor allem bei denen, die schon vor dem 7. Lebensjahr mit einem Instrument angefangen haben, ist zum Beispiel der Balken, der die beiden Hirnhälften verbindet, deutlich dicker. Und auch bei Amateurmusikern ist in der Grosshirnrinde die sogenannte graue Substanz grösser. Das deutliche Zeichen von grösseren Nervenzellen oder eine intensivere Verschaltung von diesen Nervenzellen. Da Luzi Enke, Neuropsychologe und Hirnforscher am Psychologischen Institut der Universität Zürich, beschäftigt sich seit Jahren mit der Wirkung von Musik auf unser Hirn. Und auch er hat, wie wahrscheinlich die meisten von uns, ein absolutes Lieblingsstück.
Meine Lieblingsmusik ist Così fan tutte, die Oper von Mozart. Und da gibt es auch ein Stück, Un auro amorosa. Das macht mich quasi schon fertig, allein schon, wenn ich daran denke. Eine wunderschöne Arie. Das Bemerkenswerte allerdings an dieser Arie ist, dass allein die Kenntnis, um was es geht in dieser Arie, das ist das ästhetisch Anregende. Also nicht nur die schöne Musik, sondern auch die Interpretation und das Verstehen, um was es geht, was der Mann da ausdrücken will und in welchem Kontext er macht, das finde ich außerordentlich emotional anregend.
Sie haben gesagt, das macht mich fertig. Also warum und inwiefern? Also im positiven oder im negativen Sinne dann?
Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel und das Wort ist sicherlich treffend gewählt, weil es gibt Momente, wo wir emotional überwältigt werden und wo es dann schwierig wird, die Emotionen zu kontrollieren. Und das ist so ein Punkt bei mir. Wenn ich diese Arie höre, zumal auch noch in der Oper live, dann bin ich derartig überwältigt, dass es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, meine Gefühle zu kontrollieren. Ich möchte nicht, dass die Leute dann neben mir sitzen in der Oper und mich dann sehen. Also es ist schon ein Moment, wo ich emotional derartig angerührt bin, dass ich mich manchmal danach frage, Mann, oh Mann, zum Glück ist es dunkel hier und keiner sieht, was da jetzt so passiert. Ne?
Musik, sagt er, braucht immer auch eine Geschichte. Und eben nicht nur einfach ihre Töne, dass die Art von Verzückung überhaupt in uns passieren kann.
Musik an sich, sagen wir mal, die Konstruktion der Musik an sich, ist nicht zwingend emotional anregend, sondern es sind immer die Kombinationen, Musik und das, was wir da hinein interpretieren. Wir müssen mit der Musik immer irgendwas verbinden. Entweder sentimentale Informationen aus unserer Vergangenheit, die wir beim Hören der Musik wieder erinnern, aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend oder Ereignisse, die uns besonders wichtig gewesen sind. Oder es sind eben Musikstücke, die bei uns gewissermaßen auch mit Interpretationen verbunden sind. Also darum geht es jetzt hier bei Così fan tutte. Das ist eine Geschichte über einen Mann, der ein Liebeslied singt bei einer Frau, die nicht seine Ehefrau ist. Und da wird man der Spannung sich sofort bewusst, wenn man sich diese Szene vorstellt. Und dann wird die ganze Geschichte interessant. Wir interpretieren zum großen Teil Musik und auch, sagen wir mal, die Zuneigung zu dieser Musik. Es ist nicht so, dass jede Musik bei allen Menschen oder dass bestimmte Musikstücke bei allen Menschen auf der Welt gleichsinnig Emotionen hervorruft. Das ist sehr individuell und ist gelernt.
Und weil vieles gelehrt, angelehrt ist und wir vom ersten Tag von unserem Leben geprägt werden von Geräusch, Tönen und Klang, ist der Schritt hin zu einer uns unbekannten Musik kein einfacher Schritt, sagt der Hirnforscher Luzi Enke.
Wir könnten ja mal alle gemeinsam in den Tibet fahren und uns mal die Gutturalgesänge der dortigen Mönche mal anhören. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass über 90% der dort mitgereisten Mitteleuropäer diese Gesänge nicht besonders interessant finden. Das ist auch bei anderen Gesängen und Klängen so. Also wir müssen gar nicht so weit fahren. Die volkstümlichen Gesänge in Europa sind ja teilweise sehr unterschiedlich und wir mögen sie ja nicht zwangsläufig. Wir mögen sie vor allen Dingen dann, wenn wir dort aufgewachsen sind und ein gewisses Maß an Gewöhnung an dieser Musik haben.
Es gibt aber auch etwas, wo wir Menschen meistens positiv darauf reagieren, ohne schon daran gewöhnt zu sein. Die Rhythmen, der Rhythmus von einer Trommel zum Beispiel.
Die akustischen Rhythmen sind sehr stark gekoppelt mit motorischen Rhythmen. Und wahrscheinlich sind sie von der Geburt an auch so angelegt. Insofern ist das ein universeller Aspekt und das sieht man ja auch beim Tanzen. Diese motorische Übersetzung der Rhythmen führt zu Bewegungen, aber auch zu synchronen Bewegungen, Marschieren beispielsweise im Gleichtakt und dergleichen. Das sind Aspekte, die ich als universell ansehen würde. Sicherlich auch noch eine gewisse Liebe zur Konsonanz. Das darf nicht übertrieben sein, aber wahrscheinlich mögen Babys, wenn sie beginnen, Musik zu verstehen im 6., 7. Monat, also nicht verstehen im intellektuellen Sinne, aber akustisch überhaupt verarbeiten können, eher konsonante Musikakkorde als dissonante. Aber das hebt sich relativ schnell auf. Wenn Sie den Babys sehr viel konsonante Musik präsentieren, dann wird das irgendwann mal auch für die Babys langweilig. Sie wollen dann dazwischendurch auch ein paar dissonante Klänge haben.
Also sie schlafen dann ein.
Genau, so ist das. Sie schlafen dann ein, das wird dann ein bisschen langweilig.
Der universelle Aspekt vom Rhythmus und von der Musik gilt allerdings nur für die Welt von uns Menschen. Ganz spannend, sagt der Hirnforscher Lucienke, in der Welt der Tiere hat Musik zum Beispiel keinen Platz.
Alles, was wir bislang wissen zu diesem Thema, sagt uns, dass es kein Tier auf der Welt gibt, das Musik wirklich mag. Zum Beispiel auch unsere Verwandten, die Primaten, mögen nicht wirklich Musik. Sie präferieren immer die Ruhe vor der Musik oder regelmäßige Klangaspekte gegenüber unregelmäßigen. Während bei Menschen das offenbar komplett umgekehrt ist. Wir mögen keine Ruhe. Wir präferieren eher Geräusche und eher Musik. Und das zeigt sich schon im frühesten Kindesalter, ab dem 1., 2., 3. Lebensjahr.
Das Kind ist 1 Jahr und 8 Monate alt und sitzt auf einem Schaukelpferd. Und jemand hat mit ihr angefangen, das Lied zu singen. Und dann hat die Person sie allein gelassen singen. Also sie singt dann 10 Mal immer das Gleiche und einfach so und schaukelt und singt.
Stefanie Stadler-Elmer ist Musikpsychologin und beschäftigt sich seit Jahren ganz speziell mit Kind und Musik. Schon vor der Geburt, sagt sie, spiele Musik eine grosse Rolle. Schon die Embryos seien erwiesenermassen empfänglich für Musik.
Sie haben auf jeden Fall ganz viel Musik in sich, weil das Gehör sich schon während der Schwangerschaft entwickelt und sie dann schon im Mutterleib während der Schwangerschaft Unterschied gehört von Tonhöhen, höhere, tiefe Töne, vor allem laut, leislich. Betont, unbetont heisst es auch. Muster. Und sie können auch die Sprache der Mutter sich daran gewöhnen und sie später relativ bald wiedererkennen.
Und bevor das Kind dann später über die gelehrte Sprache mit der Mutter oder mit anderen kommuniziert, kommt Musik in der Sprache in ihrer ganz rudimentären Form führen.
Das Erste, wo Kind bei der Sprache, ich mache es das ja für die Schlusszeichen, lernen, ist Betonungsmuster und Tonhöhenunterschied. Also sie segmentieren, sie unterteilen den Strom, den sie hören, von Laut und Klang in Einheiten. Und da sind Einheiten, sind Betonungsmuster, Pausen, Melodiekonturen, die aufgehen oder runtergehen. Und das sind die musikalischen Eigenschaften, die Kinder zuerst den Zugang haben dazu, weil sie einfach am leichtesten sind. Also sie lernen eigentlich zuerst die musikalischen Eigenschaften von einer Sprache, bevor sie lernen, Silben artikulieren oder ganze Wörter bilden.
Auch die Eltern brauchen ja ganz am Anfang die Babysprache, um mit ihrem Kind zu kommunizieren. Die amerikanische Anthropologin Dean Fogg sieht darin einen Beweis für die gemeinsamen Wurzeln von Sprache und Musik. Neugeborene Affen klammern sich im Fell von ihren Müttern fest. Anders beim Mensch. Der wollte seine Hände frei haben für anders, zum Beispiel zum Arbeiten. Und er hat darum seine Babys schon seit den Urzeiten auf Distanz mit Säuseln und Gurren beruhigt. So konnte er auch ein waches Kind leichter ablegen und hat es nicht wie die Affen immer mit sich herumtragen müssen. So die Theorie von der Dean Fogg. Doch zurück in die heutige Zeit. Um die Kommunikation ganz unverkrampft zu üben, braucht das Kind ganz automatisch und schon von sich aus Musikinstrument. Und ein Kind mit einer Blockflöte zu fördern, wie es gerne in den Kindergärten gemacht wird, das sei gar nicht in jedem Fall unbedingt der richtige Weg, meint Stefanie Stadler-Elmer.
Wenn man früh mit Instrumenten anfangen will, ist Trommeln viel geeigneter. oder geeignet ist, auch überhaupt Material zu brauchen und zu schauen, wie klingt das. Es muss ja gar nicht schon Tonarten sein oder Töne von unserem Musiksystem, sondern überhaupt Material erkunden, wie klingt das, Flaschen, wo Wasser drin haben, wo viel oder wenig Wasser haben, oder Schachteln oder irgendwelche Pelter, wo Steine drin haben oder Reis oder irgendetwas, was klingt und man kann schütteln.
Warum trommeln wir denn als Erwachsene nicht mehr einfach so auf Schachteln oder Flaschen herum? Eine berechtigte Frage, sagt Stefanie Stadler-Elmer. Das Bedürfnis dann auch, gehe ich bei den meisten nämlich gar nicht verloren.
Ich denke, das Bedürfnis nimmt nicht ab. Ich denke, dass viele Menschen eine tiefe Sehnsucht haben danach, können so singen wie die Person auf der Bühne. Und darum gehen wir ja dann andere anhören, weil wir sie dann einfach anschauen und merken, wow, das ist so toll. Also ich glaube schon, dass eine tiefe Sehnsucht von uns, in uns ist, etwas Gutes zu können. Und die Wirkung von dem, was man kann, dass einem die Hühnerhaut durch den Körper geht, wir merken, das ist so toll. Die Zustände, die man da kann, bei sich selber und bei anderen bewirken, das ist eine tiefe Sehnsucht in uns.
Die Musikpsychologin Stefanie Stadler-Elmer hat als Erwachsene zum Trommeln zurückgefunden. Sie ist auf Ghana in Westafrika gegangen und hat es gerade vor Ort gelernt.
Ich bin dort hergereist, ich habe Trommeln intensiver gelernt zu spielen. Und bevor ich gegangen bin, habe ich die Musik zwar angehört, aber noch nicht gut verstanden. Und erst durch selber Trommeln, intensiver Trommeln, habe ich angefangen, besser hören und besser verstehen, um was es dort eigentlich geht. In Ghana haben sie ganz komplexe polyrhythmische Musik, wo faszinierend ist. Also, ja. Und da habe ich auch zuerst einen Anlauf gebraucht, durch selber machen, reinzukommen und besser zu hören, um was es geht.
Heisst das, dass man Musik wie muss kennenlernen muss, damit man sie auch schätzen oder geniessen kann, bis hin zu der, ja, zu der Hühnerhaut?
Ja, der Genuss ist so etwas Zwiespältiges. Wir können eigentlich etwas ganz Neues, eben wie Musik aus Ghana, Westafrika, zuerst nicht gut geniessen, weil sie fremd ist. Und der Genuss hängt immer davon ab, wie vertraut ist etwas, wo wir damit konfrontiert sind. Und das ist so zwiespältig. Etwas muss vertraut sein und doch neu. So eine Mischung, wo man ganz schlecht vorhersagen kann, dass es einem dann gefällt. Das kann man selber nicht vorhersagen, aber das, was einem gefällt, hat immer auch einen grossen Anteil an Vertrautem, wo man das Neue daran anschliessen kann. Und das Neue und die Mischung ist dann eben das Faszinierende.
Musik kann auch Angst machen. Musik kann vertraut sein. Ein Teil davon sei angelehrt, erklärt Stefanie Stadler-Elmer. Ein anderer ist Teil von unserem Instinkt. Und auch das spielt eine Rolle, ob unsere Musik gefällt oder nicht.
Es braucht mehrere Ebenen. Auf einen Teil sind wir Menschen alle biologisch so ausgerüstet, dass wir empfindlich darauf reagieren, auf bestimmte Signale. Und das machen auch höhere Tiere. Also wenn etwas ganz laut ist und schnelle Schläge hat, kann das bedrohlich wirken. Also einfach Signale, die uns in den Zustand bringen, merken, ist es das gefährlich? Muss ich jetzt da Angst haben? Muss ich davor rennen? Im Unterschied zu akustischen Signalen, die beruhigend, die langsam sind, die angenehme Töne haben, schöne Klänge haben vielleicht sogar, da reagieren wir sehr stark von innen raus, von tiefen Strukturen vom Hirn und vom Körper auf so Signale, die eben biologisch verankert sind. Ganz grob sind es Kategorien von Bedrohung, aggressiv, wo wir dann eher eben uns zurückziehend oder dann beruhigend, anziehend, attraktiv. Ja.
Mit diesen Kategorien arbeiten zum Beispiel auch Einkaufszentren. Die schöne Musik soll uns in eine gute Stimmung bringen und uns zum Kaufen verführen. Geht es auf den Ladenschluss zu, dann treibt uns eine eher unangenehme Musik automatisch Richtung Ausgang. Natürlich alles ganz unbewusst. Zu der schönen Musik gehört für die meisten auch die Musik, die uns vertraut ist. Die Musik, die Erinnerungen weckt. Erinnerung ist das, was wir kennen und wo eben nicht Angst macht.
Es gibt eine interessante Überlegung, nämlich, dass so Musikstücke dazu verhelfen, die Illusion zu erwecken, man kann etwas wiederholen, man kann eine Zeit wiederholen. Wenn ich einen Schlager aus der Kindheit kenne und ich singe den wieder, kann ich wie die Zeit zurückdrehen. Und das ist dann wie die Vergänglichkeit festhalten. Und das ist sehr wichtig, um Ungewissheiten in der Zukunft vorwegnehmen. Also wenn ich weiss, ich kann jederzeit ein Lied singen, wo ich mich in eine gute Stimmung versetzen kann, dann habe ich jederzeit ein Mittel in der Hand, um mich positiv zu beeinflussen. Wenn ich im Wald Angst habe, singe ich einfach ein Lied und dann habe ich keine Angst mehr. So, das machen schon Kinder so.
Musik vertreibt nicht nur die Angst, sondern sie schafft auch ein Gemeinschaftsgefühl. Wer in einem Chor singt oder die Euphorie an einem Konzert mit Hunderten von Zuhörern rechts und links miterlebt hat, der kennt das Gefühl. Musik verbindet nicht nur, sondern bindet auch. Psychisch und physisch.
Man kann auch die Aufmerksamkeit lenken mit Musik. Man kann auch Handlungen koordinieren. Oder auch die Atmung von Leuten, dass sie dann, wenn man ein Lied gesungen hat, nachher einfach so in einem ähnlichen Zustand sind und ein ähnliches Atemmuster haben, wo sie viel bereiter sind, dann auch gemeinsam zusammen etwas zu machen. Also die Handlungskoordination, oder denken Sie daran an die Galeeren früher auf dem Schiff, die haben gesungen oder bestimmte Rhythmen wiederholt, damit es einfacher war, in eine Trance zu kommen und die Arbeit so zu verrichten.
Vermutlich nur dank dem haben die Menschen auf den Galeeren die Strapazen überhaupt ertragen. Ein Beispiel aus der näheren Zeit ist das Marschieren der Soldaten zur Marschmusik. Auch das ist einfacher geworden, allein durch die eingängige Musik. Der Psychologe Robin Dunbar von der University of Liverpool sagt, dass unsere Vorfahren ihre Hirn durch das gemeinsame Musizieren und Tanzen quasi in Endorphin, umgangssprachlich in Glückshormon, badet haben. Und das sei als Äquivalent anzuschauen zum gegenseitigen Lausen der Affen, die die soziale Struktur in der Gruppe festigen. Musik, sagt Robin Dunbar, schliesse heute die Endorphinlücke, die entstanden ist, seit wir durch Sprache miteinander kommunizieren, also mehr über den Verstand als über unser Gefühl oder eben durch das gegenseitige Lausen. Musik kann aber nicht nur in einem positiven Sinn einlullen, sondern sie kann auch direkt auf unseren Willen Einfluss nehmen und dann auch in einem negativen Sinn einlullen. So passiert zum Beispiel im Dritten Reich zu der Zeit der Nationalsozialisten.
Musik und Nazi-Zeit ist eigentlich ein klassisches Beispiel, wie Musik missbraucht worden ist. Also zu dieser Zeit haben alle Leute gesungen und Trommel gespielt und mit Fahnen tragend durch die Strasse gelaufen. Man konnte sich schwer entziehen, weil ganz gezielt das Lied gut verändert worden ist und ein neues Lied gut eingeführt worden ist, mit der Absicht, die Botschaften, die mit diesen Liedern und überhaupt die politischen Propagandabotschaften zu transportieren. Dem konnte man sich schwer entziehen und darum ist auch nach der Nazi-Zeit so eine grosse Krise gekommen mit Liedern singen und singen. Man konnte einfach nicht mehr singen, weil einem sofort die Lieder aus dieser Zeit wieder in den Sinn gekommen sind. So intensive Musik, so Lieder singen, werden an vielen Orten missbraucht, auch in Religionen, um die Leute in einen Zustand zu bringen von Gefügigkeit. Man gibt Verantwortung ab, man gehört dazu, man macht es gerne. Es ist einfach toll und dann denkt man nicht mehr und merkt nicht mehr, was passiert eigentlich. Was sind das genau für Botschaften, die mit diesen Liedern mittransportiert werden? Die Frage muss man sich ab und zu stellen, weil es geht nicht nur um Spass und um Intelligenzförderung oder um Integration, sondern es geht auch um Beeinflussung, gegenseitige Beeinflussung, wo Musik ganz eine starke Rolle spielt.
Der Neuropsychologe und Hirnforscher Luzi Enke redet hier ganz neutral von Synchronisation, von einem aufeinander abstimmen über die Musik.
Bei Menschen ist das sehr, sehr auffällig zu sehen, dass Gruppen durch Rhythmen synchronisiert werden. Viele vermuten ja auch, viele meiner Kollegen vermuten ja auch, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum Musik bei uns überhaupt eine so starke Wirkung hat. Es ist ein Synchronisationsmittel. Mit Musik konnten Gruppen motorisch synchronisiert werden. Sie konnten aber auch emotional synchronisiert werden. Also wenn sie beispielsweise sich im Takt der Musik bewegen, scheint offenbar auch das Gehirn sich im gleichen Takt hinein zu bewegen. Die Leute beginnen Ähnliches zu fühlen, auch wahrscheinlich zu denken, und man wird gewissermaßen eine Gruppe. Und aus Individuum wird dann eben eine Gruppe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, warum die Musik so wichtig für uns Menschen ist.
Der Lutz Jenke hat vor sich auf dem Tisch das Modell von einem Hirn. Er hat 2012 ein Buch geschrieben mit dem Titel «Macht Musik schlau?». Er sagt übrigens, dass man heute wisse, dass Musikmachen zwar gewisse Fertigkeiten wie Konzentrationsfähigkeit oder Selbstdisziplin fördert, aber dass es nicht automatisch schlauer mache. Am aufgeklappten Modell zeigt der Hirnforscher Lutz Jenke jetzt, wo genau die Musik, egal ob man sie selber macht oder sie nur hört, in unserem Hirn ankommt.
Musik, die wir mögen, führt auch dazu, dass wir Gebiete aktiviert bekommen, die wir das Lustzentrum nennen. Die liegen tief im Inneren des Gehirns in einem Bereich, den bezeichnen wir als die Basalganglien. Das ist ein kleiner Teilbereich. Und dieser Teilbereich, das Lustzentrum, ist aktiv, wenn wir Musik hören, die wir mögen.
Also ist das jetzt ein Gebiet, wo quasi auch die Sexualität ihren Platz hat oder das gute Essen, also das Genießen während des Essens?
Genau. Im Grunde kann man sagen, alles das, was für uns belohnend wirkt, führt zu einer Aktivierung dieses Lustzentrums. Und dieses Lustzentrum ist eben auch aktiv, wenn Sie Musik hören, die Sie mögen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann das auf den Punkt bringen und man kann sagen, also man kann das Lustzentrum aktivieren durch Musik. Was übrigens eine ganz interessante Geschichte ist, mal so nebenbei, wenn Sie sich mal die Studien anschauen, die sich die Aktivierung des Lustzentrums durch Musik betrachtet haben, dann werden Sie feststellen, dass diese Aktivierung mitunter extrem stark sein können. Und pharmakologisch können Sie auch solche Aktivierungen auslösen. Dann müssen Sie eben Ecstasy einnehmen oder dopaminerge Drogen. Aber im Grunde genommen kann man das durch Musik genauso erreichen. Und deswegen überlegen wir auch, so etwas, also Musik einzusetzen für therapeutische Zwecke, zum Beispiel zur Depressionstherapie und auch für andere Aspekte. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass therapeutische Aspekte durch Musik genau dadurch zustande kommen, weil Musik direkt das Lustzentrum erreichen kann.
Also denken wir an den Bolero von Ravel. Da geschieht wohl auch etwas, weil die Musik vielleicht dann nicht nur auf der Tanzfläche endet, sondern auch im Schlafzimmer.
Sehr schöne Frage. Ich vermute schon, dass die Musik deswegen auch ein Türöffner sein kann ins Schlafzimmer gewissermaßen, ja, wenn Sie das Lustzentrum voll aktiviert bekommen. Viel spannender für mich ist allerdings, dass Sie mit diesen Klängen, Tönen, Rhythmen, Melodien nicht nur den Hörkortex stimulieren, sondern in Abhängigkeit dessen, was der Hörende mit der Musik verbindet, können Sie weite Teile des Gehirns aktivieren. Ich habe da immer so ein klassisches Beispiel, das für mich persönlich zutrifft, parat, um das zu erklären. Wenn ich beispielsweise Vivaldis Vier Jahreszeiten höre und ich höre den Herbst, habe ich sofort neben den Gefühlen Erinnerungen, die sofort wachgerufen werden. Ich denke an den Indian Summer in Nordamerika. Ich sehe die bunten Blätter des Herbstwaldes. Ich habe den Geruch der faulenden Blätter in der Nase. Ich erinnere mich sofort spontan an die Wanderungen, die wir unternommen haben in diesen Wäldern und so weiter und so weiter. Es laufen ganze Filme ab bei mir. Das heißt, die Sehareale, die Riechareale, die Motorareale, alles das ist bei mir aktiv, wenn ich Musik höre. Und das ist wiederum das Spannendste überhaupt.
Die Beeinflussung durch die Musik, das Abholen von Erinnerungen, die Synchronisation von einer gewissen Menschengruppe, das alles passiert auch in der Werbung. Wir werden mit Bildern und Tönen bombardiert, sind fasziniert und berührt und am Schluss vielleicht einmal mehr kaufwillig. Das ist auch das Ziel von Diego und dem Lionel Baldenweg. Sie führen zusammen mit ihrer Schwester Nora Baldenweg die Firma Great Garbo zu Zürich. Sie komponieren und produzieren für Spiel- und Werbefilm die Musik. Und sie haben schon für weltweit bekannte Marken ein Gesicht, ein musikalisches Gesicht geschaffen. Es sind vertonte Geschichten mit ganz gezielten Botschaften, wie zum Beispiel die hier für einen Kreditkartenspot.
Opening the doors to FAO Schwarz, an hour early. Opening the doors to his imagination. Priceless.
Abenteuer und Neugier ist das Wichtigste gewesen in diesem Clip, um können auch ein Kind bewegen, ihren Eltern zu sagen, ich will in den Laden gehen.
Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn man vor dem Flügel oder am Flügel sitzt und sagt, so tönt Abenteuer.
Wenn man ein Filmfan ist, wie wir das sind, dann weiss man, was Abenteuer ist und dann kann man schon in seinen eigenen Schubladen im Kopf mal suchen und selber irgendwie mit all den Inspirationen etwas Neues kreieren. Es gibt für jedes Gefühl, es gibt für Romantik, für Abenteuer, für Angst, gibt es einen coolen Approach, es gibt einen kitschigen Approach, es gibt einen Hollywood-Approach, es gibt einen Indie-Movie-Approach. Man hat ganz viele verschiedene Ansätze für jedes Gefühl. Und von dem her, Abenteuer kann man nicht runterbrechen auf ein Gefühl. Was wir bei diesem Spot am Anfang schon mal gewusst haben, ist, dass es sehr viel läuft. Und von dem her haben wir, ist unser Ziel gewesen, etwas zu komponieren, das einerseits eingängig ist, aber nach längerem Hören nicht nervt. Und dazu war auch sehr wichtig gewesen, dass mit diesen Spots gibt's einen Wendepunkt. Das heisst, am Anfang wird eine Geschichte erzählt und in der Mitte von dem Spot passiert immer etwas, dass etwas anderes noch passiert. Und das wird musikalisch unterstützt, indem dass dann sozusagen Stimme und Schlagzeug und alles miteinander reinkommen, dass sozusagen auch das Angebot wie der Plot von dieser Story zelebriert wird.
Was aber braucht es, dass die Musik beim Hörer dann auch wirklich ankommt und Emotionen auslöst, wie es ja gerade in der Werbung besonders gefragt ist? Der Diego Baldenweg redet von der Klangästhetik. Sie berühre, wenn sie richtig eingesetzt ist.
Eine Klangästhetik ist extrem wichtig. Man kann ein einzelnes Instrument verschieden abmischen. Eine Gitarre kann ganz hell und hallig tönen oder sie kann ganz dumpf und für scheppere Töne. Und je nach Song ist eben genau das eine das richtig und das andere falsch. Es kann etwas kitschig wirken oder cool. Und je nach Zielpublikum, je nach Song, wo man will, etwas damit aussagen will, muss man immer einen anderen Klang finden für die jeweiligen Instrumente.
Der Diego Baldenweg hat auch die Musik zum Schweizer Spielfilm 180 Grad komponiert. Der Film aus dem Jahr 2010 ist inspiriert durch den Amoklauf von Günter Canun, der 1986 in der Schweiz passiert ist.
Der Film der zeigt durch vier Episoden Dramen, die aneinandergereiht werden, eine sehr bittere Realität. Und die bittere Realität kann man nur mit der romantischen Musik auch erträglich gestalten.
Jetzt ist es aber ja nicht eine Musik in dem Sinne romantisches Liebespaar, wo über ein Rosenfeld spaziert, sondern eben das Wort bitter ist drin und ich finde, es ist auch so ein bisschen beklemmend und ein bisschen, vielleicht ist auch noch ein bisschen Angst drin. Wie macht man das mit der Musik?
In dem, dass man zuerst mal ans Klavier sitzt und einen Rhythmus hat. Wir haben den Film durchgeschaut und am Ende von dem Film sind wir baff und ruhig gewesen. Und dann sitzen wir mal dort an und man kommt einfach in den Rhythmus über. Und lustigerweise genau die wiederholenden Töne, das ist wie das Gefühl gewesen, das man hatte. Dass schlussendlich lernt man auch nach einem Zeitpunkt, dass wenn man Musik komponiert, dass man nicht immer zuerst auf den Kopf hören muss, sondern zuerst einmal aufs Herz. Dass man auch einen gewissen Instinkt muss folgen, vor allem wenn man weiss, dass man nachher den Kopf später immer noch einsetzen kann. Aber das ist das Wichtigste, dass man zuerst einmal von Herz einen Rhythmus kreiert.
Kommt der Rhythmus bei uns an, dann berührt er uns als Filmzuschauer. Und ankommen tut er meistens dann, sagt Diego Baldeweg, wenn er auch mit unserer Musikvergangenheit zu tun hat.
Sehr viel Musik basiert schon auf Erfahrung. Und das heisst, wenn Musik in bekannten Filmen eingesetzt worden sind, gelten sie irgendwann als Standard. Es gibt einfach so klangliche Merkmale. Eine Glocke bedeutet seit Western-Zeiten sehr oft tot. Für Frankreich kann man immer ein Örgel rein tun und es funktioniert. Als Komponist wollte man versuchen, genau diese Merkmale umzugehen, aber ab und zu ist es einfach immer noch das Stärkste. Also man tut immer versuchen, etwas anderes zu machen und sagt dann irgendwann vielleicht trotzdem nicht, das andere funktioniert trotzdem besser.
Dazu ankommt, sagt der Musikproduzent Lionel Baldeweg, dass es manchmal schwierig ist, überhaupt von dem, was sich in unserem Hirn über die Musik schon festgelegt hat, überhaupt wegzukommen.
Das hat auch damit zu tun, dass es natürlich nicht endlos immer wieder neue Instrumente gibt. Es gibt so und so viele Instrumente und die ersten, die gebraucht haben vor ein paar Jahren, haben damit halt manchmal gerade einen Standard gesetzt. Und eben, durch das hat man natürlich oft, eben, wenn man eine Schnörrgeige, also eine Mundharmonika gehört, die Assoziation mit einem Westernfilm. Also wie man das Romantische mit Geigen, das ist dann einfach, das ist der Standard für klassische, schöne Filmmusik geworden.
Panflöter für den Mexikaner, sind einfach Sachen, die es gibt. A weekend walk that never ends, all along the river sand. Sunny days are here to stay, ever since you looked my way. Only been a week or so, time enough for love to grow. By the fateful morning came, the final kiss, the Paris rain. And wide awake, I dream of you. I can't go on with life so blue. No, 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 chérie. No, I don't think I'll live another day. No, 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 merci. Not as long as my love is away. No, 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 chérie. I won't sleep until you're here with me.
Die Stimme gehört zu Mark Sway. Halb Schweizer, halb Brasilianer, erfolgreicher Sänger, Komponist und Musikercoach. Er ist bekannt dafür, sehr emotional auf Musik zu reagieren. Und an Konzerten, sagt er, überflutet ihn die Emotionen ganz häufig selber. Für ihn, sagt er, ist Musik nichts anderes als Emotion. Und Magie.
Die meisten magischen Momente, und ich würde sagen, das ist wirklich mit Abstand der grössere Teil, erlebt man im Zusammenhang mit einem Publikum oder mit Musikern. Also ich habe selten Magie einfach allein erlebt, sondern ich glaube auch, dass das Magie erst dann richtig schön ist, wenn man sie teilen kann. Es ist ja noch witzig, dass man Magie unglaublich schwierig beschreiben kann. Magie ist ein Gefühl oder vielmehr vielleicht ein Zustand, den es gibt. Und ich erlebe am meisten erlebe ich Magie in dem Moment, wo ich selber als Musiker auf der Bühne stehe und mit meinen Mitmusikern spiele. Und das ist ein Moment, wo es für mich keine zeitliche Einschränkung mehr, sondern man schwebt in einem Gefühl, wo so einer warmen Wolke entspricht, wo man so sehr aufgehoben fühlt. Und das ist so ein magischer Moment auf der Musik. Oder in der Musik. Und der kommt irgendwie. Der kommt irgendwann und geht dann auch wieder. Und man kann es irgendwie nicht erzwingen.
Ein Stück weit können wir es aber schon auch beeinflussen, ob die Musik beim Gegenüber ankommt. Im Herz, in der Seele, im Bauch. Wenn man berühren will, sagt der Sänger Mark Sway, dann müssen wir die Musik passieren
lassen. Das ist der Punkt, wo man als Musiker sich entschliesst, nicht perfekt sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir nehmen alle einen Rucksack mit, wo wir unser Handwerk erlernt haben und wo wir proben und uns sehr gut und sehr seriös vorbereitet. Und das Ganze machen wir nur darum, dass wir das in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, womöglich einfach wieder vergessen können. Und es gibt von Bruce Springsteen einen unglaublich interessanten Satz in einer Dokumentation, die ich gesehen habe von ihm, wo er gesagt hat, das Schlimmste, was einem als Musiker passieren kann, ist, dass man in dem Moment, wo man etwas macht auf der Bühne, sich von außen betrachtet und denkt, was macht jetzt der? Und das ist so der Moment, wo die Magie verloren geht. Also, glaube ich, auf der einen Seite die Offenheit haben, als Musiker einen neuen Moment zu kreieren, in eine neue Dimension einzusteigen und versuchen loszulassen, Kontrollen auch zu verlieren, dass man jetzt etwas falsch machen könnte. Das ist vielleicht auch einer von diesen Momenten, die es braucht. Loslassen ist der grosse Moment, dass Magie kommen kann. Die Musik wird durch das unglaublich schön, dass sie eben nicht perfekt ist. Und dass es Momente gibt, wo man einfach stehen lässt. Perfektion ist irgendwann einmal unglaublich langweilig. Oh, my girlfriend Severina, for I sing this song. She's my girl from Ipanema, the women got a song. She's special Severina, her kisses like a breeze, like a wave that reached the ocean shore, but semi-fights feliz. When my girlfriend Severina, das ist vielleicht die grösste Gabe, die man als Sänger oder als Musiker überhaupt haben kann. Also, dass man einen Stimmungsmoment, sei der jetzt bedrückend oder fröhlich oder sei der traurig oder sei der Glücksmoment, dass man so ein Gefühl kann nehmen und mit der Stimme transportieren. Und das ist vielleicht so die grosse Gabe, die ein Sänger haben kann. Love, 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 love. A little something to hold on to when we're blue. Ich weiss, eines der ersten Hip-Hop-Konzerte, überhaupt als junger Bub im Hallenstadion, da hat es einen Song gegeben und wenn ich den höre, habe ich sofort wieder die Bilder. Oder einfach ein Song, der einem den Sommer durch erlebt hat, ein Song, den man an einer Beerdigung gehört hat. My Way ist einer der meistgespielten Songs, was ich verstehe. Das ist ein unglaublich schöner Song. Aber ich glaube, Musik weckt Emotionen. Das ist wie der wichtigste Punkt. Für das ist Musik leben da. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Musik, sie begleitet uns alle. Sie berührt uns alle. Sie wühlt uns auf, macht uns reich, versetzt uns in Trance, macht süchtig. Ganz gleich, wer das mir fragt.
seit 20 Jahren ist sicher das Wicked Game von Chris Isaak. Eins, wo ich jedes Mal, wenn ich es höre am Radio, ich Hühnerhaut bekomme. Und es ist noch schwierig zu sagen, was es genau ist. Aber es ist, oder für mich sind es einfach so die Songs, die so eine Sehnsucht auslösen. Das berührt mich. Und da gibt es auch mal ein Tränchen oder so, oder Gänsehaut.
Also was mir besonders am Herzen liegt, ist der Final Countdown. Der Final Countdown, das macht mich wild. Es macht mich stürmisch. Ich muss mich bewegen dazu. Es gibt nichts anderes, was ich so gerne habe. Das ist jetzt vergleichbar mit dem Auto, mit Benzin. Und das Lied ist halt mein Benzin.
Ich habe eher Lieblingssänger, zum Beispiel der Tom Waits. Die langsamen Stücke, da breche ich natürlich völlig zusammen. Und ich meine jetzt innerlich, nicht äußerlich. Oder dann habe ich sehr gerne Beatles. Das hat etwas mit meiner Jugend zu tun und mit früher.
Miles Davis von seinem Album «Kind of Blue», «So What?». Das habe ich als Junge mal in einem Kofferradio gehört und das haben wir sofort angesprochen. Das war für mich der Einstieg in Jazz und seither habe ich das über alle Jahre begleitet und da läuft es mich halt trocken ab. Da höre ich zu und versinke völlig drin.
I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill,
ja, was wären wir ohne Musik? Ganz sicher nicht das Gleiche wie mit Musik, bilanziert der Neuropsychologe und Hirnforscher Lucienke zum Schluss.
Das nicht mehr zu haben, wäre ein riesengroßer Verlust. Wir können mit der Musik vieles verarbeiten. Es ist nicht einfach eine Ablenkung, eine Pille, sondern wir können mit der Musik unsere kulturellen Einflüsse verarbeiten, unsere Sorgen und Nöte verarbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ohne den wären wir sicherlich ärmer dran.
I did it my way. For what is a man?
Musik ist manchmal vergleichbar mit einem Parfum. Das ist der Geschmack, wo man mit dem ersten Partner, den man in seinem Leben gehabt hat, oder einfach so wichtige Menschen, die haben alle einen eigenen Geschmack. Und das wird man nie vergessen. Es weckt auch sofort auch Erinnerungen. Man öffnet da irgendwie wie eine andere Tür.
Magie der Melodie wie Musik uns berührt. Das war eine Doppelpunkt-Sendung von der Christine Schultes. Eine Wiederholung war das. Sie können die Sendung nachhören oder abladen als Podcast auf srf1.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.